diese erste Zeit in Hamburg war wie so ein Rausch. Also wir haben morgens probiert, wir haben nachmittags Sitzungen gehabt, dann haben wir abends wieder probiert, dann sind wir ins Dorf gegangen. Das war so ein Lokal in St. Georg, in dem, unten im Keller. Gibt's mit einem noch legendären Besitzer, Herbie.
Ja.
Herbie Mensah, der inzwischen, glaube ich, Hotelbesitzer in Kenia ist und wo ich immer denke, irgendwie, wie viele Hotelzimmer haben wir ihm damals eigentlich ertrunken? Ich komme ja aus Süddeutschland und bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich bin nicht nur in Marburg geboren, ich bin ja dann weiter noch nach Süden gezogen, in die Nähe von Stuttgart nach Tübingen. Und ich habe große Probleme mit der Qualität von Bratwürsten in Norddeutschland. Also ich finde, dass St. Pauli irgendwie wieder ein Mehr zu sich selber finden müsste. Und im Moment habe ich das Gefühl, das entfernt sich von sich selber immer mehr.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Ulrich Waller. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist am 1. Januar 1956 in Marburg geboren, bist seit 2003 künstlerischer Leiter des St. Pauli-Theaters, inszenierst dort zahlreiche Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen. Seit 2009 betreibst du zusammen mit deinem Partner Thomas Kulin auch das Hansa-Varieté-Theater und bist außerdem Dozent an der Theaterakademie. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast am 1. Januar Geburtstag. Wie ist das für dich, wenn man nie seine eigene Party hat, sondern alle anderen ja auch feiern oder am eigentlichen Tag ja dann mit Kater da niederliegen?
Ich würde das eher umgekehrt sagen, weil um Mitternacht stoßen immer alle an und man kann zu allen sagen, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen, weil, also es war als Kind ein bisschen komplizierter, weil das liegt so kurz hinter Weihnachten und da kommt man geschenktechnisch ganz schlecht weg. Also da habe ich dieses Datum öfter mal verflucht.
Das heißt, du hast dann da Carrera-Bahn zu Weihnachten und die Autos an Silvester oder beziehungsweise an Neujahr bekommen.
Ja,
also gab es dann so Teilchengeschenke, sage ich mal?
Nee, es gab eigentlich zum Geburtstag fast nichts mehr. Das ist immer an Weihnachten verbraucht worden. Ich habe auch vier Geschwister, also es war dann, die Geschenkkasse war auch irgendwann leer.
Die Queen hat ja früher immer ihren Geburtstag nicht im April gefeiert, sondern im Juni. Bist du auch mal auf die Idee gekommen, eben nicht im Winter feiern zu müssen, sondern vielleicht ein halbes Jahr später, irgendwie am 1. Juli oder so?
Nee, ich habe meinen 60. habe ich am 2. Januar gefeiert, bei uns auf der Bühne vom St. Pauli Theater mit, weiß nicht, 150 Gästen. Das war das einzige Mal, wo ich den verschoben habe.
Aber als Erwachsener war es dir ganz recht, wenn du hast dich immer überall dran gehängt oder wie oft hast du deinen Geburtstag wirklich so als eigene Sause kreiert?
Also ich habe den eigentlich seit 15 Jahren ist das komplett meine eigene Sause, weil am späten Nachmittag des 1. Januar ab 5 haben wir bei uns zu Hause, meine Frau und ich, Open House und da gibt es immer eine legendäre Kartoffelsuppe, um sich von dem Besäufnissen des ersten, des Silvesterabends zu erholen und da waren auch, weiß ich, bis zu 60 Leute bei uns in der Wohnung und das ist eigentlich immer sehr schön, weil es gibt keinen genauen Starttermin und es gibt keinen genauen Schlusstermin und alle kommen, wann sie wollen und wann sie wieder nüchtern und wieder wach sind.
Ich sag mal so, Silvester ist ja für viele Leute eh schon so aufgeladen mit Vorsätzen und es muss die Party des Jahres werden. Jetzt sind wir ja doch eher so Partyprofis, wir haben ja häufiger, du auch bei Premieren, irgendwie die Möglichkeit, mal eine schöne Feier zu machen. Jetzt ist dein Neujahr zumindest noch durch den Geburtstag beladen, sozusagen. War das immer irgendwie nochmal ganz was Besonderes oder war dir das eigentlich auch egal mit den Vorsätzen und den ganzen anderen Krams?
Also mit Vorsätzen, das war mir eigentlich immer wurscht. Also ich denke, man trifft Entscheidungen für sein Leben oder nimmt sich was vor für sein Leben an Punkten, wo das wichtig ist. Und die sind halt nicht immer am 31.12.
Wir kommen jetzt nach Hamburg, weg vom Datum deines Geburtstags oder Silvester. Die Hamburg-Lieblinge, unsere Schnellfragerunde. Und als erstes habe ich da, welches ist dein Lieblingsimbiss?
Lucullus.
Natürlich, ist quasi direkt vor der Haustür.
Ja, und es gibt da eine, also ich finde ja, ich komme ja aus Süddeutschland und bin in Süddeutschland aufgewachsen. Also ich bin nicht nur in Marburg geboren, ich bin ja dann weiter noch nach Süden gezogen, in die Nähe von Stuttgart nach Tübingen. Und ich habe große Probleme mit der Qualität von Bratwürsten in Norddeutschland. Und Aber wenn man beim Lucullus eine Thüringer Bratwurst sich als Currywurst machen lässt, das kann man nicht toppen.
Ui, das ist ein guter Tipp. Dem werden wir mal nachgehen. Welches ist denn dein Lieblingslied über Hamburg?
Schlusslicht-Lilly von Uli Tukur. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das kenne ich leider nicht.
Das ist von der, meine Sehnsucht ist die Strandbar, da ist das drauf. Es ist ein absolut genialer Song über eine Kneipenwirtin, die da in, weiß ich, da in der Nähe vom D-Zug 2, sagt dir vielleicht noch was, da in der Ecke, die da mal eine Kneipe betrieben hat. Und Uli hat ihr ein unsterbliches Denkmal gesetzt. Ein ganz toller Song von ihm und den Rhythmus Boys.
Hören wir alle rein.
Ja.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das Museum für Kunst und Gewerbe.
Oh ja, wirklich toll. Holger Bayerle war hier auch schon im Gespräch. Tolle Frau.
Ja, tolle Frau. Und das die hatten, also das ist ja, das zwingt ja etwas zusammen, was man denkt, das geht nicht zusammen. Kunst und Gewerbe ist so eine typisch Hamburger Erfindung, dass man sagt, nur Kunst, das wäre zu wenig. Also bauen wir das Gewerbe noch mit rein. Aber Handwerk hat ja ganz oft auch was mit Kunst zu tun. Und deswegen finde ich diese einmalige Kombination wirklich sehr besonders. Und ich mag dieses Museum.
Welches ist deine Lieblingskneipe?
Cuneo.
Ist es eine, also eigentlich ist es ja ein Restaurant, ne? Aber ich habe, ich sage mal, es hätte jeden überrascht, wenn das Cuneo jetzt in dieser einen Stunde nicht gefallen wäre. Jetzt ist es schon gleich am Anfang.
Ja, das, also ich, also sag mal, für Feinschmecker ist es jetzt nicht der Treffpunkt, würde ich sagen, aber das ist einmalig in der Atmosphäre und hat eine lange Geschichte, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Ich habe ja mehrere Abende zu dieser Geschichte vom Cuneo gemacht mit den Besitzern, mit Franco und mit seiner Tochter Franka und also, weil du gefragt hast, Lieblingskneipe, für mich ist es eine Mischung zwischen Restaurant und Kneipe.
Also du gehst auch mal hin, ohne was zu essen?
Ja.
Sehr gut, wir kommen tatsächlich später dann nochmal zu. Welcher ist dein Lieblingsspazierweg?
Ich gehe...
Vom St. Pauli-Theater zum Cuneo?
Nein. Das ist ein bisschen zu kurz. Nein, aber ich gehe unheimlich gerne von Teufelsbrück aus Richtung Innenstadt. Das ist einfach eine unheimlich schöne Strecke. Und da hatte ich auch schon in den frühen Morgenstunden sind da Spaziergänge auch gewesen, wo man dann... Ja, wo sich eine Liebesgeschichte entwickelt hat. Und deswegen habe ich zu diesem Weg irgendwie eine besonders sentimentale Beziehung.
Du bist Anfang der 80er Jahre nach Hamburg gekommen. Es wird ja jetzt gerade sehr viel, zumindest so die Kriminalgeschichte aus den 80ern, filmisch aufgearbeitet. Es gibt den Film über die Spezialeinheit FD65 in der ARD-Mediathek sehr zu empfehlen. Aber es kommen demnächst noch andere Filme, wie zum Beispiel Luden und so weiter und so fort. Wie hast du denn die 80er Jahre in Hamburg auf dem Kiez erlebt?
Also ich bin 1980 ans Schauspielhaus gekommen und war da Assistent und dann später auch Dramaturg und Regisseur. Und wir, also das war eine Zeit, wo man ein paar Sachen gemacht hat, die man heute im Theater gar nicht mehr darf. Also es wurde unendlich viel geraucht irgendwie. Also es, also eine Probe ohne Zigaretten war eigentlich gar nicht denkbar. Und es wurde auch auf Proben sehr viel mehr getrunken. Also auch etwas, was heute... Also die jüngeren Kollegen würden einen da etwas ungläubig angucken. Es war, diese erste Zeit in Hamburg war wie so ein Rausch. Also wir haben morgens probiert, wir haben nachmittags Sitzungen gehabt, dann haben wir abends wieder probiert, dann sind wir ins Dorf gegangen. Das war so ein Lokal in St. Georg, in dem, unten im Keller. Gibt's mit einem noch legendären Besitzer, Herbie.
Ja.
Herbie Menzer, der inzwischen, glaube ich, Hotelbesitzer in Kenia ist und wo ich immer denke, irgendwie, wie viele Hotelzimmer haben wir ihm damals eigentlich ertrunken und der einen immer so schräg angeguckt hat, also Registrierkassen und sowas gab es ja damals alles nicht. Und hat
so eine handgeschriebene Quittung wäre zu gefährlich gewesen wahrscheinlich.
Ja, selbst die gab es nicht, sondern es gab immer so ominöse Strichlisten und er hat einen immer dann fixiert und hat geguckt, wie betrunken ist der und dann, je nachdem, war dann die Zahl der Weine und der Biere irgendwie und dann konnte man protestieren, wenn man noch nüchtern genug war. Also von dem Dorf, wenn das dann irgendwann zu war, sind wir dann auf die Reeperbahn gefahren und sind ins Chicago gegangen, das war am Hans-Albers-Platz, das war ein Lokal, wo es Live-Musik gab und das war so bis 5. Dann haben wir bis um 8 geschlafen oder 8:30 und dann sind wir wieder ins Theater gegangen und dann, ich weiß gar nicht, wie wir das durchgehalten haben. Aber das war so eine, also das alles ohne richtig harte Drogen, also ohne Koks und ohne alles sowas. Einfach nur mit Alkohol und dem Druck, dass wir am Schauspielhaus einfach in einer relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel rausstemmen mussten, weil das war ja so eine Übernahme und es gab kein Repertoire. Irgendwie eine tolle Zeit, aber und von da erinnere ich, dass so auf dem Spielbodenplatz standen unheimlich viele ganz hässliche Gebäude. Das war so eine Architektur, so eine Budenarchitektur, passt eigentlich zu Spielbodenplatz, aber unglaublich hässlich. Und ich erinnere den Kiez irgendwie als extrem verwahrlost, sehr anstrengend, sehr dreckig. Also eine Einladung war das damals nicht, die Reeperbahn.
Hatte ich damals schon irgendwie der Gedanke bewegt, da mal eine Änderung herbeizuführen, weil du bist ja auch nun maßgeblich daran beteiligt, dass es eben aus dem reinen Rotlichtbezirk und Amüsierviertel ja auch ein, ich sag mal, eine Kulturmeile geworden ist.
Also ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal ein Büro zu haben, was auf die Reeperbahn guckt. Das habe ich jetzt seit 15 Jahren. Aber ich hatte da noch keine wirklich konkrete Idee und keinen konkreten Plan. Also ich war zwar da und habe auch, also das war so der Härtetest für eine neue Freundin war, ob sie einen Abend im goldenen Handschuh überlebt. Also physisch, nee, psychisch, nicht physisch. Und also mich hat diese Ecke immer unheimlich angezogen. Und ich habe da auch tolle Abende, tolle Nächte verbracht und auch ganz irre Menschen kennengelernt. Aber dass ich da mal arbeiten würde, das war nicht absehbar.
Es wird ja doch sehr romantisiert. Also wer heute den Goldenen Handschuh kennt, kennt das so ein bisschen so als Touristenkneipe. Ne? Natürlich durch das Buch von Heinz Strunk und den Film von Fatih Akin. Und irgendwie, ich habe ja gerade schon gesagt, wird ja alles gerade so ein bisschen aufgearbeitet. Wie hast du das denn empfunden? Also als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin, habe ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss oder Respekt gehabt, über die Reeperbahn zu gehen, so ab Mitternacht, weil da war eben, da gab es wahrscheinlich in den 60ern gab es noch ehrliche Faustkämpfe, aber Mitte der 90er sind auch immer mal Schießereien gewesen.
Also ich habe das bewusst als Gefahr nie erlebt. Also da müsste ich jetzt wirklich lügen. Aber dass einem da so richtig wohl war und dass man sich dann nur wohl gefühlt hätte, dass also in die Ritze habe ich mich auch erst wirklich mit Udo reingetraut. Ne? Und mit Udo ist es natürlich eine andere Nummer. Und jetzt ist das kein Problem mehr. Aber da hätte ich vorher auch Respekt gehabt und gedacht, mir fehlt der richtige Pate, der kam dann.
Du hast ja gerade von deinem Traum erzählt, ein Büro an der Reeperbahn zu haben oder mit Blick auf die Reeperbahn. Wie kommt man da drauf? Weil du sagst ja selber, schön war es damals nicht.
Ja, aber das ist, also mich hat die Geschichte der Reeperbahn immer schon interessiert und ich wusste ja, dass das eine Meile war mit einer unglaublichen Geschichte, auch was Unterhaltung und Unterhaltungstheater und überhaupt die unterschiedlichsten Formen von Unterhaltung angeht. Und da mal arbeiten zu können, das habe ich mir schon vorgestellt, wäre wie ein Ritterschlag gewesen. Ich habe die Reeperbahn dann auch, sagen wir mal, relativ schnell kennengelernt. Das Schauspielhaus musste ja ausziehen 1980 aus dem Schauspielhaus und wir sind dann ins Operettenhaus gezogen. Und 1981 war ich eigentlich schon mal auf der Reeperbahn im Operettenhaus und wir sind natürlich dann auch nach den Proben da trinken gegangen und es gab hinter dem Operettenhaus ein legendäres Lokal im Keller, das hieß Piotr und bei Piotr gab es so Blinis und Wodka und das war auch so ein Ort, also wo sich dann Schauspieler und Regisseure und Intendanten mit einer bestimmten Menge Alkohol dann auch so richtig mal die Wahrheit gesagt haben. Also, aber das war ein geschützter Raum. Das war, also das hatte dann mit dem, was auf der anderen Seite der Reeperbahn war und so hatte das nicht so viel zu tun.
Kultur und Kiez, also / Rotlicht, wirken ja jetzt wie so eine Einheit auf St. Pauli. Ist das eher eine Parallelwelt oder hat man damit auch Berührungen? Also möglicherweise mit Hausbesitzern oder Kiezgrößen, wie auch immer.
Also man hat schon damit auch Berührung, weil als wir eine Probebühne gesucht haben, sind wir dann auch so mit bestimmten Herrschaften auf dem Kiez in Berührung gekommen, einfach weil sie da die meisten Häuser und Immobilien besitzen. Und dann war das dann schon auch eine Gewissensfrage. Macht man mit so jemandem Geschäft? Mietet man da eine Probebühne oder sagt man, okay, das ist zwar ein schöner Raum, aber das kommt für uns nicht in Frage.
Würdest du sagen, dass das, dass der Kiez im jetzigen Zustand irgendwie okay oder gut ist, oder siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Also ich finde, der Einschnitt, der passiert ist durch Corona und durch die Pandemie, hat etwas verschärft und verstärkt, was vorher vielleicht schon sich angedeutet hat, dass es mir manchmal so ein bisschen vorkommt wie so ein kleines Disneyland. Also es gibt ja inzwischen mehr Führungen über den Kiez, wo sozusagen die Umgebung und die Meile vorgestellt wird und diese Kiez-Touren immer auf der Suche nach irgendwelchen Originalbewohnern sind. Also man kommt sich da ein bisschen auch vor wie im Zoo. Und das, was den Menschen da gezeigt wird, weiß ich manchmal gar nicht, ob das überhaupt noch existiert oder ob das eigentlich nur noch ein Bild ist von was. Aber das hat es ja meines Wissens schon mal gegeben. Der berühmte Film von Keutner, Große Freiheit Nummer 7, ist ja entstanden zu einem Zeitpunkt, als das St. Pauli, was der Film beschreibt, gerade in Grund und Boden gebombt wurde. Also das, was in dem Film verherrlicht wird, existierte zu dem Moment, als der Film gedreht wurde und als er dann rauskam nach dem Krieg, existierte eigentlich auch nur noch in Rudimenten. Mhm. Und das, daran erinnert mich das manchmal. Also wenn ich, und das halt jetzt nach der Pandemie, also da stehen 10, 15 Gruppen vorm St. Pauli-Theater, von den Herrschaften, die meistens so, also schlechte Kopien von Olivia Jones sind, die kennen aber die real dort handelnden Menschen gar nicht. Also ich kann da vollkommen unbehelligt durch diese ganzen Gruppen gehen, weil die keine Ahnung haben, A, was im St. Pauli-Theater läuft, B, und ich höre dann diesen Geschichten manchmal zu und würde mich am liebsten einmischen und denke, nee, jetzt halt die Klappe. Aber das hat schon was wie, also ich finde, dass St. Pauli irgendwie wieder ein Mehr zu sich selber finden müsste. Und im Moment habe ich das Gefühl, das entfernt sich von sich selber immer mehr. Und durch diese vielen Gruppen, die da rumlaufen, kriegt das was Surreales gerade.
Ich bin vor einigen Wochen in Liverpool gewesen. Und was ich da unfassbar toll fand, war, dass du, ich sag mal, in dem Kneipen- und Clubviertel in jedem zweiten Club Live-Musik hattest, schon nachmittags. Und natürlich immer wieder die Beatles aufleben. Also irgendwas haben sie immer in irgendeinem Haus gemacht. Also nicht nur gespielt, sondern gewohnt oder was auch immer. Diese Identität hat der Kiez ja gar nicht mehr. Also ich finde diesen Beatles-Platz ehrlich gesagt beschämend. Also da gibt es in Liverpool 30 bessere Denkmäler und ansonsten gibt es gar keine Erinnerung mehr dran. Also ich finde, das ist auch kommerziell ein Riesenfehler, warum man das nicht macht. Wie stehst du denn zu den Beatles und dem Kiez?
Ja, ich finde es auch schade, dass man diesen Teil der Geschichte verschenkt. Also, und diese merkwürdigen, ich weiß gar nicht, das sieht aus wie aus Silberfolie gebastelt, da dieses Denkmal. das finde ich auch eher beschämend. Also, das ist, und das auch ein Museum über diese Zeit der Beatles, dass das bisher kein Konzept gegeben hat, dass das richtig toll und so umgesetzt hat, dass die Leute da auch Lust hatten, reinzugehen oder da was zu erfahren und was zu sehen. Das finde ich extrem schade. Also, aber ich finde, dass überhaupt dass auch dieses St. Pauli-Museum irgendwie keine Chance hatte auf die Strecke, das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden, weil das ist sowas Einmaliges, dass eine Stadt beschließt, alles, was mit Erotik und mit Unterhaltung und vielleicht auch mit zu viel Trinken zu tun hat, außerhalb der Stadtmauern stattfinden zu lassen. Das gibt's ja eigentlich nirgendwo anders. Und diese Konzentration, dass es quasi ein Unterhaltungsviertel gibt, das ist ja wirklich einmalig. Das gibt's in kaum einer anderen Großstadt, in Deutschland sowieso nicht. Und das man damit nicht mehr macht, weil das hat ja eine lange Geschichte und das sind so viele tolle Leute auf dem Kiez gewesen, dass man denen nicht auch nochmal anders ein Denkmal setzt, verstehe ich nicht.
Kribbelst dir in den Fingern? Vielleicht doch nochmal ein Beatles-Musical, gibt's reichlich, aber doch nochmal da initiativ vorzugehen?
Ja, mit Beatles-Musik, das kribbelt mich immer, weil also als ich jung war, war das ja die Gewissensfrage. Bist du Stones-Fan oder bist du Beatles-Fan? Und wenn du für die FDP warst, warst du Cat Stevens-Fan. Und also der damals noch nicht Yusuf Islam hieß. Und und ich war immer Beatles-Fan, fand die auch immer toller und ich werde es bis heute, verzeihe es ja Yoko Ono nicht, dass sie schuld ist, dass die Gruppe sich aufgelöst hat. Hab, glaube ich, immer noch, wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Das Problem bei den Beatles ist immer die rechte Frage. Man kommt an diese Rechte nicht ran. Das ist halt schwierig. Und das so auf dem Niveau von der Coverband, so, also wo das dann quasi als Konzert gilt und man aber nicht wirklich eine Geschichte erzählen darf, das ist unbefriedigend. Die Musik schreit danach, ein richtig tolles Musical zu erzählen.
Naja, oder zumindest, ich sag mal, vielleicht auch kommerzieller gesehen, wie ich es gerade schon sagte, mit Live-Musik irgendwie einen Laden zu füllen, wo es einfach tolle Musik der 60er, es sind ja nicht nur die Beatles, einfach zu befüllen und nicht immer nur moderne Musik, das Beste aus den 80er und 90ern irgendwo die Leute anschreien zu lassen in den Clubs, ne?
Ja. Das war ja damals das Geheimnis von Chicago, weil das war richtig eine Rock'n'Roll-Kneipe. Das war jetzt Anfang der 80er, ja, aber die haben Musik aus den 50er und 60er Jahren gespielt und da war jeden Abend was los. Also das war, also das ist gegenüber von dem Lokal, was dieser Maler Imdorf hatte, irgendwie da auf der anderen Straßenseite war das Chicago. Ich weiß gar nicht, was da drin ist heute.
Auch nicht. Aber du hast ja einen Ersatz gefunden mit dem Cuneo. War das Liebe auf den ersten Blick? Kannst du dich an den ersten Besuch da noch erinnern?
Also ich glaube, Franco war manchmal ein bisschen merkwürdig und ich glaube, er wusste nicht, dass ich zu der Theaterszene dazugehört habe irgendwie am Anfang. Und deswegen war das, glaube ich, die ersten Male nicht so einfach. Das Lokal ist, wie ich inzwischen aus der Geschichte weiß, entdeckt worden von Peter Zadek. In den 70er Jahren hat der, als er im Schauspielhaus war, dieses Lokal für sich entdeckt. Das hatte sicher auch was mit Freundschaften zu tun, weil die ersten aus der anderen Szene in der Gegend waren ja die späteren Spiegelleute. Stefan Aust hat das Lokal ja, der damals noch bei den St. Pauli-Nachrichten gearbeitet hat, was man ja auch nicht mehr weiß. Und die haben das Lokal entdeckt.
Und die St. Pauli-Nachrichten waren nicht zwingend ein Nachrichtenmagazin, sondern also Nachrichten aus St. Pauli mit sehr viel blanken Brüsten.
Genau. Und auch sehr viel linken Inhalt. Also das war ja jetzt nicht einfach nur so, sondern dass die so eine linke Postille machen wollten mit viel nackter Haut. Das war ja damals... Das ist ja eines der Geheimnisse der...
Teil der politischen Provokation war das noch.
Ja, und die Frauenbewegung hatte noch nicht angefangen. Und links und nackt und vor allem frauennackt, das ging irgendwie alles zusammen. Dass das vielleicht ein Problem sein könnte oder dass man das differenzierte betrachten müsste, das ist ja erst später Thema geworden. Und Aust hat das eigentlich für diese Szene entdeckt und überaus sind dann auch diese Zeitig-Leute da reingekommen. Und es muss da legendäre Nächte gegeben haben, wo dann Eva Mattes auf dem Tisch getanzt hat und seit der Zeit ist das auch ein Theaterlokal. Also seitdem ist das eigentlich ein Lokal der Hamburger Gesellschaft geworden. Und ich habe mal einen kleinen Film gemacht, also zum 100. Geburtstag des Lokals mit Franco und seinem langjährigen Oberkellner, der dann später viele eigene Lokale in Hamburg hatte, Paulino, der ja Sarde ist. Franco kommt aus Ligurien. Und die mir dann erzählt haben, wie sie so die Hamburger Gesellschaft eingewickelt haben, weil die keine Ahnung hatte auch von gutem Wein und sie sind dann immer in den Keller gegangen und haben so eine Tüte mit Staub gehabt, den sie auf die Flaschen gekippt haben und sind dann mit diesen Flaschen wieder hochgekommen und haben ihnen gezeigt, also ein Wein, wo ganz viel Staub drauf lag, galt damals als besonders wertvoll und konnte auch besonders teuer verkauft werden. Mhm. Und dann haben sie Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wenn dann noch zwei oder drei interessante Frauen am Tresen saßen. Und der verloren hatte, musste in den Keller gehen und Spaghetti kochen und der andere durfte sich schon mal warm laufen. Die Zeit kenne ich auch nicht, aber also als ich irgendwann ist dann wirklich die Liebe oder die Zuneigung ausgebrochen und wie gesagt zum 100. Geburtstag haben wir einen Abend gemacht im St. Pauli Theater über das Cuneo. wo Klaus Pohl die Geschichte des Lokals erzählt hat und auch die Geschichte der Italiener in Hamburg, die ja ganz alt ist. Also der erste Italiener, der in Hamburg war, war ein verbannter Papst im 9. Jahrhundert. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Und der ist aus Rom nach Hamburg verbannt worden. Das war das, was man sich in Rom als Höchststrafe vorstellen konnte, war eine Verbannung nach Hamburg. Der hat auch noch ein halbes Jahr gelebt, dann ist der vor Kummer gestorben. Oh. Und der Benedikt der Achte, glaube ich, jetzt fällt es mir wieder ein. Und parallel dazu haben dann Schauspieler und Musiker haben diese ganzen Lieder aus dieser legendären Musikbox von bei Franco gesungen. Ja. Also bis hin zu Udo, den ich dazu gekriegt habe, auch ein Lied aus dieser Musikbox zu singen.
Welches war das?
Er hat einen amerikanischen Song, ich weiß gar nicht mehr, der da auch in der Musikbox ist. Der Titel weiß ich, fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Und bevor unser Hamburg-Gespräch mit Uli Waller weitergeht, gibt es kurz Werbung, und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein.
Dann kommen wir mal schnell zu den Fragen der anderen Leute. Hören in die erste Frage rein.
Hallo Herr Waller, hier spricht Thies Rabe, Hamburg-Schulsenator. Ich esse liebend gerne, jede Woche, bei meinem Stammgriechen mein Lieblingsessen. Übrigens, es ist die Nummer 57 mit Pommes. Und auch wenn ich jetzt furchtbar erkältet bin, freue ich mich darauf, auch in wenigen Tagen dort wieder hinzugehen. Von welchem Gericht können eigentlich Sie nicht genug bekommen und freuen sich immer darauf, essen zu gehen? Das würde mich sehr interessieren. Alles Gute, Ihr Thies Rabe.
Welches Gericht ich am liebsten esse? Spaghetti Scampi.
Wie oft darf, das ist wahrscheinlich dann bei Cuneo, ne?
Das kann man da sehr gut und sehr oft essen und eigentlich fast noch besser sind die Ravioli Zia Rosa, also diese Ravioli, die mit Pistazien sind, das ist auch, das können auch Vegetarier essen, das kann man auch dann zusammen essen mit Vegetariern. Das sind ganz, ganz besondere Ravioli mit Pistazien.
Und wie oft darf so ein Teller sein? Bei Thies Rabe ist es wirklich einmal die Woche. Einmal freitags wieder. Beim Griechen immer dieses Gericht. Super. Wahnsinn, oder?
Wahnsinn.
Schaffst du das auch ungefähr?
Also ich glaube im Jahr nicht mal einmal zum Griechen gehen. Also das ist.
Ja, aber nee, wie oft hast du deine Nudeln?
Diese Nudeln esse ich sicher alle 2 Wochen.
Siehste, naja, ist ja auch ein guter Schnitt.
Nein, aber. Das ist toll, Thies Rabe soll mal zu uns ins Theater kommen, weil wir arbeiten ja auch zusammen mit der St. Pauli-Schule,
ja.
Und machen da viele Projekte.
Also ich glaube, es ist sehr schwierig, ihn abends aus Bergedorf rauszuholen. Das war so ein bisschen auch
wahrscheinlich schon das Problem von Helmut Schmidt.
Irgendwie. Aber wir ziehen ihn mal
ja, zum Kiez. Ja, weil wir arbeiten ja mit der Stadtteilschule am Hafen, Standort St. Pauli zusammen und machen einmal im Jahr ein Projekt mit den Schülern, mit 25 Schülern aus der Schule. Und das nächste wird im März sein, im März 23 mit Astrid Lindgren. Die Brüder, weiß ich jetzt
fällt Löwenherz.
Mir. Brüder Löwenherz, genau.
Ach, herrlich. Astrid Lindgren würde ich mir alles angucken.
Und da wünsche ich mir, dass Thies Rabe kommt.
Okay, so, er wird es hören und sofort zusagen. Okay. Jetzt kommen wir zu einem nächsten.
Hallo Uli, hier ist Norbert. Ich habe eine kleine bescheidene Frage, weil ich weiß, dass du ja jetzt gerade im Interview bist. Was hältst du denn von guter Nachbarschaft? Wir sollten uns mal wieder sehen.
Norbert Aust.
Ich wusste gar nicht, dass er noch aktiv ist. Ich denke, das macht seine Tochter alles.
Ja, 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 aber trotzdem ist er ja noch Nachbar.
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier erzählen kann.
Doch, ja, ja, auf jeden Fall.
Also mit Norbert fand ich das immer sehr entspannt und ich schätze den sehr. Irgendwie mit seinem Kompagnon habe ich größere Probleme.
Pony.
Und, ja, und das hat aber eine lange Geschichte, die hat auch was mit Kampnagel zu tun. Und mit Cornys Versuch damals Kampnagel zu übernehmen, der damals gescheitert ist. Das Gute ist, dass wir so total verschiedenes Theater machen. Also er macht ein Theater, das hat mit unserem nichts zu tun und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass er sich so von den Inhalten, mit denen ich ihn kennengelernt habe, wo er wirklich so engagiert schwules Theater gemacht hat, dass er sich von dem komplett verabschiedet hat und einfach inzwischen der Pate auf St. Pauli ist und ich weiß nicht, wie viele Kneipen ihm gehören und er sich so aufführt auch, als wäre er der Pate von St. Pauli. Und insofern respektieren wir uns, aber wir mögen uns nicht.
Das muss man ja auch mal aussprechen. Wie sieht's denn mit deinen Nachbarn auf der anderen Seite aus? Die David-Wache. Hast du da ein besseres Verhältnis oder möchtest du da auch nochmal drüber sprechen?
Nee, da habe ich ein besseres Verhältnis. Das hat sich aber auch entwickelt. Und also ich habe mal einen Abend gemacht im Schauspielhaus über die Hamburger Polizei, wo das war 1980 bei dem Bundestagswahlkampf von Franz Josef Strauß, ist in Hamburg mal ein richtig großes Unglück passiert, weil in diesem Wahlkampf gab es eine Demonstration, eine Riesendemonstration gegen Strauß. Und die Polizei hat den Dammtor-Bahnhof gestürmt, ohne den Zugverkehr anzuhalten. Und dann kam ein Demonstrant ums Leben, Olaf Ritzmann hieß der, und da kochte die Stadt. Die Leute waren so sauer, auch über diese Art, wie die Polizei damit umgegangen ist. Und dann habe ich, also das war ein Anlass, im Schauspielhaus einen Abend gemacht. Und es wurde dann damals auch noch ein Gesetz verabschiedet über den gezielten Todesschuss. Und es hatte kurz vorher auf dem Steindamm so eine Geschichte gegeben, dass es eine Geiselnahme gab in einer Bank, die gibt es heute gar nicht mehr auf dem Steindamm. Und der Geiselnehmer ist von einem Mitglied eines mobilen Einsatzkommandos quasi hingerichtet worden und das vor laufenden Kameras. Die haben den Steindamm nicht geräumt, auf der anderen Seite standen lauter Menschen und der hat 5 Schüsse in den Kopf gekriegt und dann hatte ich so eine Szene erfunden, wo dieser Polizist mit seinem Einsatzleiter redet und der immer sagt, das sieht doof aus, halt die Pistole anders. Und das hat dann damals dazu geführt, dass der damalige Innensenator Pawelczyk den ganzen Hamburger Polizisten verboten hat, in den Abend zu gehen, was ich schon mal einen sehr einmaligen Vorgang fand und uns auf Schadensersatz verklagt hat, weil ich den Namen von diesem Einsatzleiter damals, in dem ich war so doof und habe die Klartextnamen gehabt und man hätte die verschlüsseln müssen. Und also das hatte ich lange ein kompliziertes Verhältnis zur Polizei. Und ich habe aber in der Zeit der Nachbarschaft habe ich die ganz anders erlebt. Und die haben uns auch manchmal, als wenn es so Demonstrationen gab, wo dann auch man nicht wusste, geht die Aggression gegen uns, geht sie gegen die David-Wache, haben die auch unser Theater beschützt. Und es hat auch ein paar Gespräche gegeben und auch die Kontaktbereichsbeamte von der David-Wache ist eine richtige Freundin auch unseres Theaterprogramms gewesen. Und über viele Gespräche habe ich gelernt, oder dass das, wie die ticken und dass die auch anders drauf sind. Und inzwischen würde ich das eher freundschaftlich nennen. Habe ich es sehr lange ausgeholt.
Das ist ja in Ordnung. Ist das dann so, dass man sich als Nachbarn dann, keine Ahnung, zu Weihnachten auch eine Flasche Wein rüberbringt? Oder
das dürfen wir nicht, weil das gilt als Bestechung. Wir dürfen nicht mal eine Flasche Wein darüber bringen.
Die dürfen also auch nicht günstiger ins Theater. Auch andere Anwohner? Macht ihr so Anwohnergeschichten irgendwie?
Ja, das kommt immer wieder. Bei bestimmten Produktionen ist das so.
Sprechen wir mal über deine Arbeit.
Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen.
Bitte.
Also, liebe Tessa Aust, lieber Norbert, wenn sich die personelle Zusammensetzung bei euch mal verändert, glaube ich, dass wir auch noch mal ein anderes Verhältnis kriegen können.
Wir werden das jetzt nicht vertiefen. Ich denke, ihr kriegt
das dann. Ich wollte es doch ein bisschen freundschaftlich enden lassen.
Also ich sag mal, Provokation gehört ja auch zur Kultur dazu und vielleicht bringt es ja auch was. Sprechen wir mal über deine Arbeit. Was macht denn einen guten Intendanten aus, wenn wir voraussetzen, du bist ein guter? Was sind so deine Eigenschaften?
Also ich wollte immer gerne ein Theater haben, weil ich Gastgeber sein wollte. Ich wollte gerne Menschen einladen zu mir, die ich schätze, die ich toll finde, die auch besser sind als ich, dass sie an einem Haus arbeiten und das ich leite und wo ich ihnen die bestmöglichsten Arbeitsmöglichkeiten geben kann. Das war immer mein Traum. Und das hat sich dann schon erfüllt eigentlich bei den Kammerspielen, die ich ja auch noch von 1995 an gemacht habe. Und zu dem guten Gastgeber gehört eben auch, dass, also wenn Probleme auftauchen oder wenn es bestimmte Vorstellungen, Wünsche gibt der Gäste, also sowohl der Schauspieler wie der Regisseure oder Regisseurinnen, dass es gibt einen Satz, den ich mit meinen Mitarbeitern immer wieder durch, buchstabiere, der heißt, geht nicht, gibt's nicht. Also jeder Wunsch ist erstmal einer, mit dem man sich beschäftigen muss. Und von vornherein zu sagen, also das geht aber schon mal gar nicht irgendwie, das gibt's einfach nicht, sondern das muss man ernst nehmen und dann muss man gucken. Und selbst ein Regisseur wie Peter Zadek, der bei uns 5-mal gearbeitet hat, der zum Teil sehr extreme Wünsche hatte, über jeden von denen haben wir geredet und manchmal gingen sie wirklich nicht und dann wird man das auch erklären können und er hat es dann auch verstanden. Und ich glaube, das macht einen guten Intendanten aus. Und das Zweite ist, das war ja der Grund, warum Uli Tucker und ich damals 95 angefangen haben, die überhaupt diese Kammerspiele machen wollten, war, dass wir das Gefühl hatten, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin nicht mehr das Zentrum des Theaters ist. Und dass wir unbedingt wollten, dass die wieder ins Zentrum rücken. Also dass das heißt, dass es darum geht, mit einer Gruppe von Schauspielern eine Produktion zu machen und dass manchmal oder in der Hälfte der Fälle wir den Regisseur dann erst dazu gesucht haben. Aber es gab einfach eine Verabredung, eine Verschwörung von Schauspielern, die gesagt haben, wir wollen unbedingt zusammenarbeiten. Und wir wollen nicht mehr an diesen Staatstheatern sein, wir wollen nicht mehr gebunden sein in einen bestimmten Betrieb, sondern das ist eine bestimmte Zeit unseres Lebens und dann entscheiden wir uns für diese Zeit mit den Menschen, mit denen wir immer schon mal was machen wollten, zusammen was zu tun und das möglich zu machen. Das glaube ich, also das würde ich als Credo meiner Arbeit bezeichnen und ich finde, das macht einen guten Intendanten oder eine gute Intendantin aus.
Wir haben ja schon über die veränderten Arbeitssituationen gesprochen, die in den 80ern vorherrschten. Damals war das ja eher so eine Hassliebe oder vielleicht sogar eher Hass, der sich gegenseitig irgendwie entwickelt hat, weil ganz viele Übergriffe stattgefunden haben, nicht nur alkoholbedingt von Intendanten- oder Regisseurseite, gibt es ja auch ganz viele Geschichten drüber.
Wobei ich ehrlicherweise sagen, ich war ja lange am Staatstheater. Ich hab das nie erlebt. Ich war Assistent von vielen Regisseuren. Ich habe sexuelle Übergriffe war ich nie Zeuge davon. Also es kann sein, dass die stattgefunden haben, wenn man nicht dabei war, aber in einer Probensituation, die öffentlich war, habe ich das nie erlebt. Deswegen wundert es mich auch, weil ich glaube, dass ich so viel gar nicht verändert hat, dass Kunst etwas ist, was nicht ein Streichelzoo ist und dass bestimmte Dinge auch nur entstehen unter einem bestimmten Druck. Und wenn man sagt, ja, das geht aber nicht, ich will aber nicht unter Druck gesetzt werden, dann kann ich nur sagen, darfst du den Beruf nicht machen.
Ja.
Also das entsteht nicht immer nur, weil du dich gerade wohlfühlst und so. Also da gibt's, also ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage, aber ich bin sicher, dass auch in Zusammenhängen, die jünger sind, Kunst nicht nur entsteht oder wirklich gute Kunst nur entsteht darüber, dass man nett ist zueinander.
Wenn das eine Generationenfrage ist, habt ihr Probleme mit Nachwuchs, weil die möglicherweise eben nicht mehr bereit sind, bis zur Grenze der körperlichen Selbstaufgabe Sachen zu machen?
Also habe ich bisher nicht erlebt, sondern ich erlebe bisher auch bei jüngeren Schauspielern, dass sie die wirklich was werden wollen, das, oder Schauspielerinnen auch, dass sie das auch durchziehen und nicht sagen, nee, das geht jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht.
Wenn man sich im, ich sag mal, bundesdeutschen Kulturbetrieb umhört, und ich habe ja selber auch Schauspielerinnen und Schauspieler betreut, dann, wenn dein Name fällt, ist immer von sehr großem Respekt die Rede. Und tatsächlich, das, was du selber ja vermutest, dass du gerne ein guter Gastgeber sein möchtest, scheinst du auch als Arbeitgeber zu sein. Also überall hört man an den Bühnen immer von finanziellen Dumping und so weiter. Das ist aber nicht das Erste, was man über euch hört. Ist das etwas, was du dir immer wieder quasi hervorrufen musst und auch andere, also ihr seid ja mittlerweile auch echt ein gewachsener Betrieb, so übergeben musst? Oder suchst du dir vorher schon die Leute aus, dass die die richtige Einstellung haben?
Naja, es kommen ja auch sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler auf uns zu oder auf mich zu und sagen, sie würden da gerne arbeiten oder sie würden gerne mit dem arbeiten oder mit der arbeiten. Und ich glaube, das Zauberwort heißt Augenhöhe immer. Also dass man auch auf Proben, also das mache ich ja auch als Regisseur, dass Dinge zusammen entstehen. Also ich weiß, dass ich anders angefangen habe. Ich hatte früher immer so Diagramme, die ich mir an die Wand geklebt habe, wo genau drauf stand, wo ist der dramatische Höhepunkt von dem Stück und was muss in der Szene genau erzählt werden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zwischendurch gar nicht mehr gesehen habe, was die Schauspieler mir da anbieten oder was die Schauspieler da einbringen, weil ich einfach so ein, Boris Vian hat das mal genannt, ein Vorstellungsbild hatte. Und es gibt nichts Schlimmeres als Vorstellungsbilder, nach denen man was gestalten will. Und als ich das kapiert habe, das war ein auch durchaus schmerzhafter Prozess, dass das keinen Sinn macht, habe ich gemerkt, dass ich werde in der Arbeit entspannter, ich kriege auch viel bessere Resultate irgendwie und die Schauspieler haben ein anderes Gefühl, Teil dieser Produktion zu sein. Das Beste ist ja, finde ich, wenn ein Schauspieler immer denkt, er hätte alles erfunden und man hat ihn so mit fast unsichtbarer Hand an bestimmte Punkte geführt und oder Peter Zadek hat es mal formuliert, der beste Regisseur ist den, den man nicht sieht. Und das finde ich, wenn man das geschafft hat, dann ist es gut.
Wenn du so gerne Gastgeber bist, ist es vorstellbar, dass du irgendwann ein eigenes Hotel wie der Kollege in Kenia oder ein eigenes Restaurant haben wirst, so als, ich sag mal, so Altersbeschäftigung sozusagen, oder kippst du irgendwann von der Bühne?
Das ist ja die große Angst meines Partners, Thomas Collin, weil der kam irgendwann mal zu mir vor ein paar Monaten und sagt, du, ich habe dir mal nachgeguckt, Regisseure, die gehen ja gar nicht in Rente. Da habe ich gesagt, nee. Also solange man noch Schauspieler findet die mit und Schauspielerinnen, die mit einem arbeiten wollen und solange man es auch noch schafft, dass Zuschauer das sehen wollen, also solange würde ich den Beruf gerne weitermachen. Die Idee mit einer Kneipe, die hatte ich mit Uli Tukur auch schon mal vor 15 Jahren, dass wir gesagt haben, wir können auch ein Restaurant aufmachen. Also Uli ist ein begnadeter Koch und auch ein ganz guter Sommelier, wobei er den mamanischen Hang hat, immer die nächste Flasche muss immer eine andere sein. Ich bin dann eher Steinbock-mäßig, sage, ich kann auch drei Flaschen von demselben Wein trinken. und ich hätte dann quasi hätte den Oberkellner gemacht. Muss mal gucken, in welcher Konstellation. Aber eigentlich einen Ort aufzumachen, wo man Menschen mit, vielleicht muss man sich dann auch wirklich einen guten Koch suchen, wo man Menschen bewirtet, das kann ich mir schon vorstellen.
In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es zwei Persönlichkeiten aus dem Kulturbetrieb, denen du unglaublich nahestehst. Das ist der eben angesprochene Ulrich Tukur und es ist Udo Lindenberg. Gibt es da Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen den beiden, die man so möglicherweise erstmal nicht vermutet, außer die Liebe zur Musik möglicherweise? Und gut, Ulrich Tukur wird der bessere Schauspieler sein als Udo?
Dafür ist Udo sicher der bessere Sänger. Und also was beide verbindet, ist, dass sie beide keine wirklich tolle Stimme haben und trotzdem richtig Karriere damit gemacht haben. Und ich müsste da jetzt wirklich drüber nachdenken, was die beiden miteinander verbindet, ist, dass sie ihr Ding machen wollten. Also dass sie eigentlich immer genau wussten, was ist das, was ich gerne machen will. Und bei Uli Tukur war es diese Beschäftigung mit Unterhaltungsmusik der 20er und frühen 30er Jahre und zum Teil auch 50er Jahre. Und er auch immer das Gefühl hatte, dass das, was die Nazis zerstört haben an deutscher Unterhaltungskultur, dadurch, dass sie die ganzen jüdischen Autoren und Komponisten entweder umgebracht oder ins Ausland gejagt haben, dass er diese Art von Musik, die dadurch, zu der man keine Verbindung mehr hatte, da wieder aufleben zu lassen und sie auch wieder hervorzukramen. Und das war ja lange vor Max Raabe, den Namen kannte man damals noch gar nicht. Und Udo hat ja auch mal so ein Projekt gemacht, Anfang der Nullerjahre, wo er auch sich um diese Komponisten und Autoren gekümmert hat. Das hieß Atlantic Affairs. Was bei Udo aber anders ist, dass Udo hat ein unglaubliches Gedächtnis, das hat Uli nicht, ein wirkliches Elefantengedächtnis. Also wenn man Udo mal irgendwas vorgeschlagen hat.
Erinnert er sich auch an die 80er und 90er, wo er tatsächlich noch ganz so sportlich unterwegs war?
Es gab da sicher auch Blackout-Phasen, an die er sich nicht mehr so gut erinnert. Aber was ich faszinierend finde, ist, Udo weiß jede kleinste Gage eines Roadies bei ihm auf Tour. Und wenn es da irgendein Problem gibt, ist Udo der Erste, der sagt, okay, das lösen wir, das Problem. Und er hat ja auch während der Pandemie jetzt von dem unfassbar vielen Geld, was er auf diesen Touren jetzt noch verdient hat, einen Fonds aufgelegt, um seine ganze Crew da durch diese Zeit zu retten oder ihnen einfach ein Überleben zu ermöglichen. Und das finde ich schon toll, also diese soziale Ader, die Udo hat, und vor allem, dass er sich an alles erinnern kann. Und er hat ein Verhältnis zu technischen, zu technischen Errungenschaften, das Uli Tukur überhaupt nicht hat. Uli würde ja am liebsten auch ohne Licht auf der Bühne spielen und am liebsten nur mit einer Glühbirne und sagt irgendwie alles, diese ganze Beleuchtung, den ganzen Quatsch, das können wir uns, das würde Udo nie sagen, sondern sagt, wo gibt es jetzt noch ein besseres Beleuchtungssystem irgendwie und wo können wir, und als einer der ersten Male, wo ich Udo getroffen habe, sind wir nachts Auto gefahren durch Hamburg mit seinem, weiß ich, irgendeinem Porsche, den er da immer hat. Und er ist mit 30, sind wir durch Rothenburgs Ort. Ich habe gedacht, ich schlafe gleich ein. Und es war aber eigentlich, er wollte reden. Und wir haben geredet und geredet und haben uns auch dabei bei dem Reden kennengelernt. Und dann hielt er an irgendeiner Tankstelle, dann wurden irgendwelche Schokoriegel gekauft und irgendwelche Chips. Und dann fuhren wir wieder und morgens um 5 sind wir wieder im Hotel Atlantik gewesen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie machen wir denn jetzt weiter mit dem Projekt? Es ging damals um Atlantic Affairs. Und dann ging er zur Rezeption und da kriegte er einen Ausdruck. Und er hatte irgendein Gerät in seinem Auto, wo dieses Gespräch, was wir geführt haben, aufgezeichnet wurde. Und das war dann abgetippt, als wir ins Hotel kamen. Ich habe gedacht, das ist, also ein Geheimdienst könnte das nicht besser machen irgendwie. Aber Udo war immer ein totaler Fan von solchen Sachen. Und auch, dass nichts wegkommt, also an Ideen und an, ja.
Wenn du mit Ulrich Tukur ein Restaurant machen würdest, welche weltliche Geschäftsidee würdest du mit Udo denn umsetzen?
Also ich finde, dass man diesem ersten Musical noch ein zweites folgen lassen müsste. Und darüber reden wir auch. Und das wäre sozusagen auch eine weltliche Idee. Also Udo ist nicht so ein Genussmensch. Also er hat Phasen gehabt, wo er sehr viel getrunken hat, wo man wahrscheinlich mit ihm auf ganz andere Trips hätte gehen können. Das hat sich alles sehr beruhigt. Und er ist ein wahnsinnig disziplinierter Mensch. Also die Genussecke ist es nicht so mit Udo. Aber also mit Udo könnte man sicher darüber spinnen, also er hat ja sich jetzt diese kleine Welt da gebaut auf dem Kiez, das Udo-Versum, wo man quasi durch diese Udo-Welt gehen kann. Also ich war jetzt in Stockholm und habe das Gleiche von der Gruppe ABBA gesehen. Das hat ja dem Pate gestanden. Also ich finde, das könnte man noch verbessern. Also wenn man wirklich in die Lindenberg-Welt eintauchen will, glaube ich, müsste das größer und also.
Ja, wir haben ja vorhin schon über die Beatles gesprochen, die ja so in Vergessenheit geraten sind. Es gab ja jahrelang oder immer, also jetzt gerade nicht ganz populär, die Diskussion, ein eigenes Museum für Udo irgendwie einzuräumen.
Die ist, glaube ich, auch noch nicht vom
Tisch. Jetzt ist er Ehrenbürger. Wie ist da der Stand der Dinge? Muss man der Stadt da nochmal auf die Füße treten? Ich sag mal, die Kreativgesellschaft hat ja ganz viele, Flächen, die sie jetzt zu günstigen Preisen vermietet. Dann müsste doch auf Dauer auch mal ein Udo-Museum irgendwie.
Also ich würde ihm das sehr wünschen. Und es gab ja mal eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in unserem geliebten Museum. Die ist extrem erfolgreich gewesen. Und mich wundert eigentlich, dass die Stadt da noch nicht nachgezogen hat. Also dass man zumindest mal zusammen drüber nachdenkt, wo auf dem Kiez sowas sein könnte, weil es müsste auf dem Kiez sein. Und irgendwie auch nochmal anders als das, was als diese Udo-Welt, die es da im Clubhaus gibt.
Panic City.
Panic City heißt sie, mir ist der Name nicht eingefallen.
Ja. So, wir kommen mal zu Wissenswertes und jetzt kommst du. Also es gibt ein paar Fakten über Hamburg und da leiten wir eine Frage ab. Der Ohlsdorfer Friedhof ist der größte Parkfriedhof der Welt und so groß wie 566 Fußballfelder. Welches ist denn dein Lieblingspark in Hamburg?
Der Ohlsdorfer Friedhof.
Ja?
Ja, ich habe da, also da liegen ja inzwischen, wenn man älter wird, hat man mehr Gründe, dorthin zu gehen.
Schon mal rumzugucken, wo eine schöne Fläche ist.
Und wir haben, bei mir wäre es vielleicht dann doch die Idee, dass ich in Italien beerdigt sein möchte.
Ja?
Ja, also nicht wegen, weil Ohlsdorf mir nicht gefällt, aber es gibt in Italien Friedhöfe, da ist der Horizont so weit, von dem Platz aus. Das ist einfach als Blick noch schöner als Ohlsdorf. Also aber ich war in Ohlsdorf zuletzt, als wir Uwe Bohm begraben haben, der einen unglaublich schönen Ort da gefunden hat. Und es gibt so viele Menschen dort. Ortrud Beginn, Horst Königstein, Muni Bleibtreu. Also es gibt so viele Gründe, nach Ohlsdorf zu gehen. Gisela Köster, das war eine langjährige Freundin von Uli Wildgruber. Also es gibt ganz viele Gründe, dort zu wandern und spazieren zu gehen. Und ich finde diesen Park unglaublich schön.
Johannes Brahms wurde im Jahr 1833 in Gängeviertel geboren. Welche Musik hörst du am liebsten?
Ja, Udo Lindenberg. Nein, ich hör Udo gerne, aber ich höre sehr viel klassische Musik. Und
also doch Brahms.
Auch Brahms und Beethoven oder ich höre Johann Sebastian Bach höre ich sehr gerne. Manchmal ist mir Barockmusik sogar auch noch näher und ich habe vor 3 Jahren meine erste Oper inszeniert in Kiel, eine Barockoper von einem venezianischen Komponisten Giovanni Legrenzi. Und diese Musik hat, man spürt, das Handwerk des Komponisten ist da noch deutlicher spürbar und sie lassen sich nicht so wegschwemmen wie mehr nordeuropäische Komponisten. Also es ist so sehr viel gefasster und nicht nüchterner, aber das ist eine Musik, die mir mehr entgegenkommt.
Der Parcours des Hamburger Springderbys ist 1230 Meter lang. Welche Großveranstaltung in Hamburg meidest du am liebsten?
Ich glaube den Schlagermove, weil die Musik ist mir einfach zu blöd irgendwie. Und neulich bin ich da am Millerntor in eine Situation reingekommen. Ich wollte eigentlich nur weg und dann bin ich von so einer Horde von Schlagerfans irgendwie überfallen worden. Und ich dachte, also wenn es ein Bild für Irrsinn gibt, dann war das dieses Bild und die waren so aggressiv und ich habe zum ersten Mal wirklich Platzangst gekriegt auf St. Pauli, weil die einen einfach überrannt haben und man kam auch nicht mehr, ich wollte nur zur U-Bahn-Station und kam an diesem Haus da vorne nicht vorbei irgendwie, weil da sich zwei Ströme trafen, die vollkommen ungnädig waren miteinander.
Wir sind leider jetzt schon bei den letzten beiden Fragen und unsere Stammhörerinnen wissen, welches die sind. Das ist nämlich zum einen, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich immer noch in Hamburg, weil Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Klingt doof, aber ich habe eigentlich alle deutsche Großstädte durchgemacht und dass ich dann 1980 in Hamburg gelandet bin, war ein großer Glücksfall. Und es ist die Stadt, wo ich am meisten Menschen kennengelernt habe, am schnellsten, wo diese ganzen Vorurteile, dass man in Hamburg dass es so schwierig ist, Kontakt zu kriegen, alles Blödsinn. Ich fand das in München viel komplizierter und ich fand das auch in Köln auf eine bestimmte Weise kompliziert, weil das sowas Unverbindliches hatte immer. Während in Hamburg, wenn sich da ein Mensch dir gegenüber öffnet, dann kann daraus wirklich eine Freundschaft werden oder etwas werden, was Dauer hat. Das war in Köln nicht so und in München war mir einfach zu schick und Stuttgart war mir zu spießig.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Also ich hoffe, dass sich das politische Leben noch mehr mischt, weil wenn Hamburg eine reine Fahrradstadt werden soll, das wäre für mich das absolute Grauen irgendwie, weil es regnet einfach zu viel für eine Fahrradstadt. Und ich weiß gar nicht, warum man die ganze Stadt umbaut für ein halbes Jahr im Jahr. Weil den Rest der Zeit wird das ganze Zeug ja eh nicht benutzt, weil dann sind auch die ganzen Fahrradfahrer wieder im Auto oder in der U-Bahn.
Lieber Uli, das war ein ganz wunderbarer Schlussspurt. Es hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Schlimm genug, dass ich viele Fragen nicht stellen konnte. Wir werden möglicherweise nochmal ein extra Gespräch machen, was dann das Toskana-Gespräch ist. Denn eine Stunde mit dir zu reden, ohne das Wort Toskana zu benutzen, ist schier unmöglich. Wir haben es bewiesen. Wir haben zumindest über deinen Lieblingsitaliener gesprochen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du diese eine Stunde deine Gedanken und Ideen mit uns geteilt hast und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich im Publikum und du auf der Bühne des St. Pauli Theaters oder des Hansa Varietés. Auch gerne im Trainingsanzug fand ich übrigens ganz toll bei der Eröffnung des Hansa Varietés.
Danke für die Einladung.
Das war Gute Leute,
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.